Matthäus, in unseren Podcast-Folgen haben wir oft so eine etwas kritische Perspektive, habe ich gemerkt. Ich habe mir manchmal ein paar Sachen angehört, manchmal eine etwas kritische Perspektive auf Technologie. Jetzt haben wir einen Gast hier, der hoffentlich eine positivere Perspektive beisteuern wird. Hast du das gewusst? Technik, Technologie, Software, KI kann Leben retten.
Das habe ich gewusst, weil wir machen ja zum Beispiel von Componiers das Health Electronics Summit.
Wer macht das?
Die verantwortliche Dame ist die Ute Häusler und die ist heute bei uns zu Gast.
Ist doch perfekt.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hose und Spörle, Mensch, Maschine, Morgen. Immer mit Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias.
Matthäus, hi.
Mit mir, Matthäus Hose von der Componiers GmbH und heute mit einem Gast aus meinem persönlichen Umfeld, denn wir arbeiten zusammen und ich schätze ihre Arbeit sehr. Ute Häusler ist die verantwortliche Journalistin bei Componiers für den Bereich Medizintechnik und alles, was da, oder allem, je nachdem, wie gut man in Deutsch unterwegs ist, was dazugehört. Unser Thema heute ist, macht uns Technik gesünder? Das ist eine sehr einfache Frage, ja. Und damit verabschieden wir uns wieder von dem Podcast Hose und Spörle.
War sehr schön.
Wir wollen das Thema, macht uns Technik gesünder, kurz beleuchten. Das ist ein krasses Thema. Vorab, eine Definitionsfrage, der Unterschied zwischen Health Tech mit TH und MedTech. Wer mag mir den erklären von euch beiden?
Ich gebe die Frage gerne weiter.
Health Tech versus MedTech.
Erstmal grüß euch.
Hi. Hi Ute. Schön, dass du da bist.
Ja, bin auch ganz positiv aufgeregt.
Ja, okay. Wir fangen ja gerade erst an.
Genau. Also, wenn deine Badezimmerwaage deinen Körperfettanteil misst. Das ist Health Tech. Und wenn ein Medizingerät aber eine wirkliche Bestimmung hat zur Therapie oder zur Diagnostik, die entsprechende Zulassung dafür hat, dann ist es MedTech. Es geht tatsächlich wirklich um die medizinische Zweckbestimmung, wo wirklich viele klinische Verfahren durchlaufen werden müssen, dass es am Ende sicher ist. Und das Verrückte dabei ist, dass das die gleiche Hardware sein kann. Also die Uhr, die deinen Puls misst, ist ein Consumer Electronics, also Health Tech. Und die kann aber einen EKG-Algorithmus da drin haben, der die Zertifizierung als Medizinprodukt, also für diese Funktion besitzt. Und die Grenze geht quasi über die Platine durch die Software durch.
Das bedeutet also, dass ein ganz wichtiger Punkt einfach die Absicherung, die Zertifizierung, die Prüfung ist. Teilweise, ich will es aber einfach festhalten, weil das so interessant ist, ist das dasselbe Gerät.
Ja? Genau. Es geht darum, dass es halt zuverlässig und vertrauenswürdig und sicher ist.
Aber heißt das, dass die Health-Tech-Geräte, die sozusagen einen niedrigeren Anspruch haben, dass die gar nicht geprüft werden?
Also jedes Gerät, was in Europa auf dem Markt kommt, braucht eine CE-Zertifizierung zum Beispiel.
Okay, also CE haben die alle, aber die Frage ist, haben sie noch eine medizinische Zulassung? Genau. Das ist noch ein extra Ding. Und so wie ich als MedTech-Anbieter ein Schräubchen ändere, brauche ich wahrscheinlich wieder eine neue Zulassung.
In vielen Fällen ja, wenn die Funktion etwas Neues macht. Mhm. Und das ist ja auch der Knackpunkt, über den sich viele ärgern. Aber die Europäische Kommission oder nimmt die Rechte des Patienten und den Patientenschutz tatsächlich sehr ernst.
Mhm. Und das werden Sie gern hören.
Ja.
Naja,
Sie hören ja hier auch gerne zu.
Das ist halt nicht schwarz-weiß.
Ja.
Am Ende geht es halt um Menschenleben. Und da muss eine gewisse Sicherheit einfach da sein. Und die Firmen, die das als Chance für Innovation verstehen, die kommen damit auch weiter und können sich USPs erarbeiten. Mhm.
Wir haben ja, unser Leitmotto ist ja, wie Technik den Menschen beeinflusst, idealerweise positiv, und KI über allem. Oder wie wir sagen, KI.
Okay.
Das sagen wir immer, um Algorithmus zu ärgern und weil Leute dann böse Sachen über uns schreiben, deswegen sagen wir immer KI. Das ist gut für die Reichweite. Wo rettet denn KI oder KI heute in der Medizin schon Leben? Wo wird KI schon erfolgreich eingesetzt und kann Menschenleben verlängern oder sogar retten. Für längere Zeit als nur verlängern.
Ja, wie du schon gesagt hast, KI ist überall. Und Leben retten ist natürlich eine sehr krasse Aussage. Aber es gibt schon intelligente Endoskope, die mit Echtzeitbildverarbeitung Krebsläsionen entdecken können.
Du hast mir was erzählt, genau. Ute, du hast mir was erzählt von so einer von Impedanz.
Spektroskopie.
Genau, Spektroskopie, wo man eine Pille schluckt und quasi die Darmspiegelung mit einer Pille erledigen lässt.
Genau, das ist jetzt nicht unbedingt eine KI-Funktion.
Okay.
Aber KI kann natürlich beteiligt sein, die Daten auszuwerten. Aber wenn es wirklich um Leben retten geht, es gibt Algorithmen, die jetzt auch bereits zertifiziert, zum Beispiel Vorstufen von Leberkrebs schon so früh erkennen, dass man das tatsächlich noch gut behandeln kann, was früher einfach, weil es ein stiller Killer war, nicht möglich war. Mhm. Es gibt Notaufnahmen, die bei sehr komplexen, multiplen Lagen schon KI zur Priorisierung von Patienten einsetzen. Und ich meine, das ist ganz viel Vorarbeit für die Ärzte, das einzuschätzen, einzuordnen. Und da kann KI tatsächlich dann am Ende vielleicht sogar ein Leben retten, wenn sie diese Vorarbeit übernimmt.
Wir haben ja seit Jahrhunderten Krankenkassenreformen und immer eine Gesundheitsreform jagt dieselbe. Keine wird richtig umgesetzt, aber das Thema ist krass. Aber was ich mitbekomme in meinem Umfeld ist, dass oft Vorsorgeuntersuchungen gestrichen werden oder eben noch älter. Man darf erst ab dem und dem Alter dahin gehen. Wohl doch bekannt ist, dass wenn ich zum Beispiel den Krebs im Frühstadium erkenne, die Kosten um ein Zigfaches geringer sind, als wenn ich ihn erkenne, wenn er schon sehr weit fortgeschritten ist und dann die wirklich teuren medizinischen Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Warum wird da gespart? Oder warum wird gesagt, ich streiche Vorsorgeuntersuchungen und nehme stattdessen in Kauf, dass die Leute krank werden und dann mehr Geld kosten? Erstens, warum wird da gespart? Und zweitens, ist das vielleicht der perfekte Einsatz für KI?
Also die Frage an sich kann ich dir natürlich nicht beantworten.
Ja, du weißt,
weil
dass
ich
es
nicht
ein Blödsinn ist, ja.
Wie sage ich es ihm? Das ist ja auch nicht so einfach.
Ja. Aber natürlich kann Technik helfen, Dinge präventiv zu sehen. Das ist auch eines der großen Einsatzfelder.
Die Diagnostik.
Auf jeden Fall. Das fängt ja, wie gesagt, schon bei unseren Smartwatches mittlerweile an. Ich habe selber letztes Jahr Herzstolpern gehabt und meine Hausärztin war Gott sei Dank dafür offen, sich die Daten meiner Uhr anzuschauen und konnte mir dann schon recht früh sagen, also vor diesem obligatorischen Holter-EKG, dass ich mir jetzt keine größeren Sorgen machen muss, dass man es zwar behandeln muss, aber jetzt keine krasse Störung vorliegt.
Okay, lass mir kurz eine Sache, die du gesagt hast, also du darfst gerne hingehen, es wird halt nicht gezahlt. Ja. Weißt du? Also ich will mal kurz für Menschen einfach den, also ich weiß natürlich, dass wir immer versuchen, Geld zu sparen. Ne? Wir wollen ja sparen, auf jeden Fall. Und wo kann man besser sparen? Das machen Deutsche sehr gerne, als bei der Gesundheit. Das ist völlig richtig. Ja? Lasst uns Urlaub machen an irgendwelchen Orten, wo wir uns dann gemeinsam Hautkrebs holen. Natürlich. Lasst uns dahin fahren mit einem viel zu großen Auto. Absolut. Und ganz wichtig, lasst uns immer wieder schön essen gehen, dabei Alkohol trinken und einen ungewaschenen Salat verzehren. Angefertigt von lieblosen Händen. Aber bitte, bitte, natürlich geht nicht zu einer Vorsorgeuntersuchung, wenn ihr sie selber zahlen müsst. Keinesfalls, keinesfalls. Das ist der Hebel, wo man Geld sparen kann. Genau, ein super Punkt von Matthias. Mich einfach nochmal unterstreichen, weil das auch geronnene Lebensweisheit ist.
Ja, jetzt mach du mal weiter, Ute, mit der Frage. Also, KI wird in der Diagnostik eingesetzt. Das siehst du mal, wie es mir immer geht. Das ist nicht jede Woche, Dienstagmorgens um 5 kommen wir raus. Das heißt, wir stehen dienstags hier um 5 Uhr oder kurz vor 5 und machen den Podcast.
Hier sind wir.
Und jeden Morgen denke ich mir, was tue ich mir da eigentlich an?
Ja.
Aber ich weiß, dass es ja für einen guten Zweck ist. Wir wollen Menschen helfen, dass sie gesünder bleiben oder werden und dass es ihnen gut geht. Dafür ist ja Komponierst da. Oder du als leitende Redakteurin für diesen Bereich. Wir haben gesagt, in der Diagnostik ist KI schon sehr weit verbreitet. Mhm. Es gibt ja auch die Möglichkeit, also sag mal, dass man nicht mehr zum Arzt geht. Ich glaube mal, wir wissen ja, digitale Krankschreibung und digitale Arzttermine. Gibt es die Möglichkeit auch schon mit einem Avatar, einem KI-Avatar zu sprechen, statt dass man sich ins Wartezimmer setzt? Also man kennt ja solche KI-Lösungen bei allen möglichen Anbietern, die dich verlinken, ihre Agenten geben dir die Antworten. Mhm. Ist es schon in naher Zukunft möglich, dass man statt zum Arzt zu gehen, zum KI-Avatar geht, dann kostet der bei Privatversicherten dann mehr. Den 2,3-fachen okay. Satz, oder?
Ja.
Genau. Also schlussendlich ist es ja eh schon so, dass die meisten Menschen ihre Symptome googeln, bevor sie zum Arzt gehen.
Wo die Ärzte auch sehr froh sind.
Nein, überhaupt nicht.
Ich gehe zum Arzt, kein Arzt, ich weiß genau, was ich habe, aber ich wollte gerne noch von Ihnen ein Rezept.
Okay, also
in der Regel.
Du machst in die Arbeit damit nicht leichter. Nicht, oder? Aber ein KI-Avatar hat natürlich gewisse Vorteile. Der kann Symptome schon mal voreinschätzen, der kann eine Dringlichkeit vielleicht bewerten. Und der kann auch Fragen vorbereiten, die du als Patient zum Arzt mitnehmen kannst, um das Gespräch irgendwie besser zu machen. Für den Arzt auf der anderen Seite, wenn er das als Tool benutzt, kann der KI-Avatar natürlich die Anamnese viel besser vorbereiten. Der hat am Ende hoffentlich dadurch mehr Zeit wirklich mit dir im Gespräch, weil der hat ja nur eine bestimmte Anzahl an Minuten, die er mit dir verbringen darf. Und wenn er die mit dir menschlich besser verbringen kann, weil der KI-Avatar ihm alle relevanten Informationen schon mal vorab strukturiert hat, super. Mhm. Die Sache ist halt, der KI-Avatar darf keine Entscheidung treffen. Der darf dir nicht sagen, ach nee, das ist alles nicht so schlimm, diesen Termin brauchst du nicht, nimm eine Paracetamol, bleib zu Hause. Das geht nicht, weil er keine Verantwortung übernehmen kann. Und das ist natürlich auch das, was eine Zulassungsbehörde in dem Falle prüfen würde. Ist das eine Unterstützung oder trifft er eine Entscheidung? Und eine Entscheidung darf er nie treffen, die liegt immer beim Menschen, also beim Arzt. Nur der kann dir was raten. Aber der KI-Avatar kann tatsächlich für den Patienten und für den Arzt ein richtig guter Türsteher sein. Der ein bisschen was sortiert, ein bisschen was vorbereitet. Und die Frage zielt eigentlich auch auf eine viel größere, auf einen viel größeren Hebel von KI hin, nämlich gar nicht unbedingt sofort Leben retten, sondern den Klinikalltag, den Arztalltag, den Alltag eines Patienten mit automatisierten Tools einfach besser zu unterstützen.
Glaubst du, dass das kommen wird? Glaubst du, dass das in Deutschland mit den ganzen Grenzen, die es da gibt und den ganzen Reglementarien, dass das möglich sein wird, dass Menschen statt mit Dr. Spörle zu sprechen, vorher mit dem Avatar von Dr. Spörle sprechen, meinst du, dass das kommen wird oder ist das nur absolute Illusion?
Teilweise gibt es das doch schon. Also wenn du jetzt diesen klassischen Patientenfragebogen nimmst, den du in jeder Praxis bekommst, wenn du dich da vorstellst, ist überhaupt kein Problem, den in ein Tool zu übersetzen. Mhm. Der wäre dann auch in dem Falle gar nicht zulassungsnötig. Mhm. Und ansonsten, es gibt diese einzelnen Tools schon. Also KI schreibt Arztbriefe vor, KI hört bei der OP mit, sieht bei der OP mit, hilft bei der Dokumentation, KI hilft in der Kliniklogistik. Das ist alles schon da, das ist keine Zukunftsmusik.
In der Businesswelt, wo wir nicht versuchen, Menschenleben zu retten, sondern Geld, da ist das ja schon so, dass KI intensiv eingesetzt wird. Da beispielsweise auch bei so Teamsitzungen. Ich denke jetzt gerade, weil du vorher das gesagt hast, mit dem Mitprotokollieren der Operation. Da haben wir so KI-Programme, die dann in den virtuellen Meetings mitlaufen und dann so Protokolle erstellen. Genau. Ist es denn so, dass wenn du mit den Anwenderinnen und Anwendern sprichst, im Klinikalltag, dass die KI Arbeit wirklich Arbeit abnimmt, sodass die sich weniger überlastet fühlen. Das ist ja auch hinlänglich bekannt, dass wir da ja sehr, sehr straffe Leistungsparameter anlegen. Oder ist es eher so, wenn ich mit Leuten in der Wirtschaft rede, ist das eher das Thema? Ja, durch die KI gebe ich bestimmte Aufgaben ab an die KI, aber dafür kommen dann andere Aufgaben, sodass ich letztendlich, weil ich dann auch noch die KI supervidieren muss, beispielsweise das Protokoll Korrektur lesen muss. Ich habe da auch, da stehen manchmal Sachen drin, in diesen autogenerierten Protokollen. Also, das habe ich nie gesagt. Genau, wirklich. Also, natürlich jetzt für unsere Stammhörerschaft in fernerer Zukunft ist natürlich absurd, aber für mich ist das noch nicht so, dass ich erlebe total eine Verschiebung meiner Arbeitsaufgaben, aber ich erlebe jetzt nicht so, dass ich mehr Zeit habe, sondern ich erlebe es so, ich mache andere Aufgaben, vielleicht wichtigere, und zugleich supervidiere ich das autogenerierte Zeug, das die KI erstellt. Also bei mir, mein Gefühl, in meinem Arbeitsalltag, in einem Unternehmen, Ich finde, ich spare mir keine Zeit dadurch. Wie sehen das die Leute, die Praktikerinnen und Praktiker, mit denen du redest im Health-Bereich?
Das ist tatsächlich zweigeteilt. Also es gibt natürlich eine große Zeitersparnis. Also heute schon Tools in der Radiologie machen einfach die Annotation von CT- oder MRT-Bildern bis zu 25% schneller. Ein MRT-Gerät, was sich automatisch auf den Patienten einstellt, wie ich es jetzt auf dem ECR in Wien gesehen habe, das spart der medizinisch-technischen Assistentin natürlich mehrere Minuten pro Patient und das sind Stunden pro Woche.
Bang.
Mhm. Gleichzeitig gebe ich dir aber recht, die Tools sind noch nicht ausgereift und werden es wahrscheinlich auch nicht so 100% sein. Deshalb ja auch die menschliche Supervision. Und da beschweren sich natürlich ein paar über den Präzisionsgrad. Mhm. Aber ich glaube dennoch, dass diese automatisierte Unterstützung, also der Klinikprozesse im Allgemeinen, für das Gesundheitswesen gut sein wird.
Okay, aber das ist eine super gute Nachricht. Lass mir eine ganz kurze Nachfrage noch stellen, weil mich das einfach auch so interessiert. Ich mache ja auch viel Diagnostik. Und wenn wir uns jetzt so eine ganz einfache Analyse angucken, wie beispielsweise so eine logistische Regression, da wird dann ein Outcome vorhergesagt, beispielsweise Patient gesund oder Patient krank. Ja? Und dann gibt es ja immer zwei Arten von Fehlern. Es gibt den einen Fehler, dass ich jemanden fälschlicherweise als gesund klassifiziere. Und das andere ist, ich klassifiziere ihn fälschlicherweise als krank. Also für die Expertinnen, die hier zuhören, falsch positiv, falsch negativ, Sensitivität, Spezifität und so weiter und so weiter. Worauf sind denn die Algorithmen trainiert? Kann man das so pauschal sagen? So nach dem Motto, ja, nichts übersehen, was vielleicht da sein könnte, dass wir dann sozusagen minimieren, das falsch negativ? Oder sollen sie, es ist so eine Gratwanderung, also gibt es eine generelle Regel, wie diese Vordiagnostik, diese algorithmische, außerhalb der Augen von Ärztinnen und Ärzten, die wir mit unseren Steuergeldern ausgebildet haben, wie ist die optimiert?
Da gibt es keine pauschale Regel, was aber insbesondere in Europa auch Gott sei Dank so ist, dass die KI-Algorithmen so ausgelegt sein müssen, dass der Arzt bei Unklarheiten genau nachvollziehen kann, wie die Maschine zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Explainability.
Exakt.
Ah, das ist ja wichtig.
Ah, super.
Und eingreifen kann.
Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wo man KI auch im Klinik-Workflow, also im tatsächlichen Alltag einsetzen kann, dass das Zeit spart. Wir wissen, dass Zeit gespart wird, immer für andere Sachen ausgegeben wird. Mhm. Zeit ist einfach endlich und ist relativ klar determiniert, so ungefähr 24 Stunden am Tag.
So.
Nichtsdestotrotz wird es mal so etwas Ähnliches geben, wie ich sage mal das Wort von einer Gesundheitsfabrik. Dass es quasi komplett automatisiert wird, dass du hast Husten und gehst dann komplett automatisiert, wirst komplett automatisiert behandelt. Du hast praktisch keinen menschlichen Kontakt mehr, sondern wirst rein von der KI und von Avataren betreut, beraten, gehst dann irgendwo hin, kriegst
Robotern. Die mit,
genau.
Welches Science-Fiction-Buch hast du gelesen?
Ich lese jede Woche die Markt und Technik.
Okay.
Da wird über die Zukunft geredet.
Und da, genau.
Ja.
Ich lese deine Artikel übrigens immer. Bin ein Fan, deswegen. Glaubst du, dass sowas wie eine Gesundheitsfabrik mal in naher Zukunft denkbar sein wird?
Nein, nicht in naher Zukunft und nicht ohne menschliches Zutun, weil wir Menschen sind nicht dafür gemacht, nur mit Maschinen zu kommunizieren. Mhm. Und man merkt das ja auch jetzt schon, ganz viele Versicherungen lagern ja zum Beispiel ihre Callcenter an KIs aus und der Mensch verzweifelt an dem System, sobald er nicht der Norm entspricht. Und wenn du krank bist, wirst du niemals irgendeiner Norm entsprechen, weil jeder ist anders, jeder ist speziell. Und ich glaube, die Verbesserungen, die wir mit der Automatisierung, also Gesundheitsfabrik ist ja ein sehr starkes Wort, die werden kommen und die werden uns helfen. Aber ich hoffe am Ende, dass sie für mehr Menschlichkeit sorgen.
Ja. Weißt du noch, wie wir ganz früher immer gesagt haben, bleib in deinen Parametern, ja? Weil, damit du nicht beim Algorithmus aneckst. Ja, das war immer so ein wichtiger Satz bei uns. Wir kamen aber aus der Überwachungsperspektive. Ja? Und ich finde das, ich bin total bei dir, dass auch jedes Krankheitsbild anders ist. Natürlich gibt es gemeinsame Erkrankungen, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier gerade die Virusgrippe oder so, das ist ja ein gemeinsamer Faktor, aber es wird eben individuell durch die Parameter, die der Mensch mit sich bringt, weil dieselbe Viruserkrankung ist natürlich bei einer 24-jährigen Studentin anders als beim 84-jährigen, ja? Rentner mit einer leichten Asbestose. Ja, klar.
Wollen wir über Cybersecurity jetzt schon reden, aber du sagst, du musst ein bisschen bleiben in deinen Parametern, oder ich glaube, es macht Sinn. Ich denke, das größte Thema bei dem ganzen KI-Einsatz oder bei dem Technikeinsatz im Bereich Medizin ist ja die Sicherheit. Viele stellen mal vor, du fragst jetzt quasi im KI-Agenten dann deine Gesundheitsdaten durch. Du weißt ja nicht, wem du da sprichst. Wenn du mit dem Arzt redest, weißt du, der Arzt hat seinen Eid geleistet. Er darf es nur erzählen, wenn du freigegeben hast, an die Krankenkasse oder eben, wo es halt wirklich sinnvoll ist, an andere Ärzte, wenn du das freigegeben hast. Aber sonst darf er es niemandem erzählen. Ich kenne auch eigentlich keine Ärzte, die privat über irgendwelche Krankheiten erzählen oder irgendwelches. Das machen die nicht. Also auf jeden Fall nicht mit Namen und sowas. Bei einer KI weißt du das ja nicht. Du hast eine KI-Lösung, KI-Agenten von einem, sagen wir mal, amerikanischen, sympathischen Großkonzern. Mhm. Da gibt es ja sehr viele sympathische Großkonzerne. Sind wir froh, dass wir sie haben. Und wir haben es jetzt auch geschafft, nicht gecancelt zu werden. Mhm. Übrigens die ersten 20 Minuten. Ja. Jetzt ist
Matthias,
jetzt
ziehst du einmal durch. Nein. Zieh's mal durch jetzt.
Sympathische Großkonzerne. Wo landen dann meine Daten? Landen die dann bei Elon Musk auf dem Schreibtisch? Oder was passiert dann? Wo kommen die Daten hin? Das ist, was sich der normale Anwender wahrscheinlich fragen wird.
Das Problem ist, dass der normale Anwender sich das viel zu wenig fragt. Und ich möchte deine Frage eigentlich mit einem Zitat beantworten. Ich habe letztens mit dem COO Healthcare von der Deutschen Telekom geredet, Uwe Heckert, und er hat ganz klar gesagt, Gesundheitsdaten sind der letzte große Schatz, den wir in Europa noch haben.
Weil wir das vergleichsweise für uns behalten haben.
Richtig, und weil es auch noch nicht durchdigitalisiert ist.
Ah, okay.
Weil unsere privaten Daten, die liegen bei allen großen Anbietern, die wir jetzt hier ja nicht nennen dürfen. Und es gilt tatsächlich, diese Gesundheitsdaten vor Big Tech und der reinen Konsumlogik, die ja dann hinter jedem Algorithmus steht, einfach zu schützen. Und die Bundesregierung hat zum Beispiel letzte Woche das GEDIG, das ist ein Gesetz zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, auf den Weg gebracht. Da sollen halt solche Sachen wie E-Überweisungen, Reallabore für eine innovative Datennutzung oder auch Forschungsdaten, also die Nutzung von Gesundheitsdaten für die Forschung, mit auf sichere Beine gestellt werden. Prinzipiell wollen sie erstmal Geld sparen. 450 Millionen ist das Ziel. Und Achtung, Faxe sind ab 2029 verboten.
Shit, verdammt. Können wir kurz Pause machen? Ich muss kurz meine Business-Prozesse anders aufsetzen.
Exakt. 450 Millionen oder Milliarden?
Nee, Millionen. Okay. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut.
Ich schreibe mal einen Fax.
Genau.
Ja, jetzt schnell noch.
Aber schlussendlich, sie wollen natürlich erstmal damit Geld sparen mit der Digitalisierung, aber schlussendlich soll das GEDIG auch die technische Grundlage für den europäischen Gesundheitsdatenraum, also EHDS, legen. Und da geht es dann halt darum, dass unsere vernetzte Gesundheitsversorgung und die Daten sicher und souverän sind. Ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Du hast mich ja im Vorgespräch mal nach Supply Chains gefragt. Mhm. Und Datensouveränität ist halt nur der Anfang, weil auch die Hardware muss ja vertrauenswürdig bezogen werden können. Und in der deglobalisierten Welt, wenn wir unsere Komponenten, Chips, Sensoren, Server, Halbleiter von außerhalb beziehen, machen wir uns natürlich davon abhängig. Und deshalb ist auch die Frage der Hardware-Souveränität extrem wichtig. Und ja, es beginnt quasi bei der Lieferkette.
Also aus meiner Sicht haben wir, was Hardware anbelangt, ja, haben wir in Europa im Bereich Health-Tech und Med-Tech, abhängig von der Zulassungsintensität, haben wir da was? Haben wir da wirklich originär noch Hersteller in Europa? Oder ist das so, dass die Komponenten sowieso aus Asien wahrscheinlich beziehen?
Also natürlich werden sehr, sehr viele Bauteile global bezogen. also weltweit.
Global im Sinne von außereuropäisch, ne? Das ist nicht gemeint, aber ist nicht gemeint aus Italien.
Nein,
ne?
Nein.
Genau.
Aber es gibt vereinzelte Hersteller, wie zum Beispiel von Herzschrittmachern. Mhm. Ich habe letztens mit Biotronic gesprochen. Die entwickeln ihre Halbleiter komplett noch in Europa aus diversen Gründen. Da ist die Verfügbarkeit und die Verlässlichkeit der Lieferkette nur ein Punkt. Und für Herzschrittmacher gibt es teilweise auch gar keine Komponenten, die diesen Kriterien überhaupt entsprechen. Aber ja, vereinzelt gibt es sie noch, aber im Sinne der Soft- und Hardware-Souveränität müssen wir da, glaube ich, gerade was das Gesundheitswesen betrifft, noch ordentlich nachjustieren. Mhm. Oder wieder.
Ja. Wird das gesehen? Also hast du, ich fand das jetzt sehr interessant, weil ich gucke da nicht viel hin. Du hast jetzt auch einen Einblick gehabt in die Gesetzesentwürfe, ja? Dass sowohl die Hardware als auch die Ausgangsstoffe der Hardware nicht aus Europa kommen und dass auch die Software, zumindest was Endkundenelektronik anbelangt, ja, auch ganz überwiegend nicht aus Europa kommt. Ist das von den europäischen Entscheiderinnen und Entscheidern erkannt worden als Problem im Bereich des Gesundheitssektors?
Also ich würde sagen, es wird auf jeden Fall gesehen, gerade auch, weil die europäischen Firmen damit dealen müssen und diese Vertrauenswürdigkeit im Gesundheitswesen einfach nochmal einen viel höheren Stellenwert hat. Mhm. Aber schlussendlich müssen natürlich auch Taten folgen, weil wie gesagt, Gesundheitsdaten sind der letzte große Schatz und da muss jetzt was passieren, um die vor äußeren Zugriffen zu schützen. Also ich meine, es gibt ein sehr konkretes Beispiel. Samsung tourt gerade über die europäischen Medizintechnikmessen und wirbt für die Verbindung seiner Wearable-Daten mit klinischen Daten. Das geht in Europa noch nicht. Mhm. In den USA können sie es machen. Sie haben ein Klinik-Tool gekauft, was diese Verbindung zulässt. Und wie gesagt, wollen tun sie es alle.
Das ist ein Riesenmarkt und ein Riesenkapital natürlich. Du hast mal erzählt, dass man an den Gehirnströmen, EEG, am Gehirnströmen erkennen kann, ob jemand Alkoholiker ist oder nicht. Man kann, wenn man medizinische Daten richtig versteht, das ist was natürlich ein Arzt kann, aber eine KI hat natürlich unendlich mehr Möglichkeiten. Man kann so viele Sachen aus den Daten herauslesen und die Menschen einordnen, damit auch ihren Wert bzw. ihren Kostenfaktor fürs Gesundheitswesen relativ genau vorhersagen. Und das ist natürlich ein unglaubliches Kapital, was da dahinter steht. Deswegen ist auch diese Datensouveränität so wichtig. Du hast gesagt, es kommt auf die Supply Chain auch an. Also sind ja praktisch mehrere Firmen dran beteiligt. Im Großen und Ganzen wird ja die Cyberresilienz, das Thema Resilienz haben wir ja schon öfter gehabt, über Vertrauen und einen sicheren Klinikalltag oder Vertrauen der Patienten oder der Menschen mit den Angeboten entscheiden. In diesem Zusammenhang, Ute, wie kann da Security by Design gelingen in diesem Spannungsfeld? Hast du da eine Idee?
Oder eine Lösung.
Oder gibt es ein Event dazu?
Nein, aber schlussendlich hast du erstmal recht. Ich meine, kein Sektor wird so hart angegriffen wie das Gesundheitswesen, einfach weil es super lukrativ und auch noch löchrig ist. Also eine G-Data-Studie hat den Wert eines Datenlecks auf 11 Millionen bewertet.
Durchschnitt.
Genau, das ist der höchste Wert über alle Branchen. Selbst das Finanzwesen kommt auf Kosten von einem Datenleck von nur 5, paar zerquetschte Millionen. Mhm. Also fast die Hälfte. Und du hast es ja auch letztes Jahr auf unserem Health Electronics Summit gesagt, dass Kreditkarten bei Weitem nicht so relevant für Hacker sind wie Gesundheitsdaten. Du kriegst im Darknet einen Gesundheitsdatensatz für bis zu 900 Euro.
Von einer Person.
Kreditkartendaten kriegst du für 1 bis 3 Euro, je nachdem, weil die kann man nicht sperren.
Erklär kurz, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber stimmt, ganz ja. Erklär kurz, man kann die Gesundheitsdaten
nicht sperren.
Nicht sperren. Nee, genau. Man kann nicht sagen,
gilt jetzt nicht mehr.
Ich habe keine Allergie.
Genau. Ich melde mich jetzt ab von der Allergie. Genau,
ich will die nicht mehr haben. Ich habe das Abo gekündigt. Ich habe jetzt 40 Jahre Heuschnupfen gehabt. Ich habe das Abo jetzt gekündigt.
Genau.
Damit die kannst du mal diesen Klammern, kann diese Sachen nicht kündigen, aber woran liegt dieser enorme Wert? Warum sind Gesundheitsdaten für, wenn ein Laie jetzt zuhört, du schaltest dich jetzt ein, warum sind Gesundheitsdaten so wertvoll?
Du kannst damit alles über einen Menschen rausfinden. Alles. Und du kannst, wenn du das geschickt einsetzt, ich meine, guck dir Social Media Algorithmen an, wie die mit Menschen umgehen. Mhm. Wenn du das mit Gesundheitsdaten verbinden würdest, ich sag mal, da wäre der Hölle Tür und Tor geöffnet.
Es gibt ja Leute zum Beispiel, die auf Instagram sagen, oh, der Heuschnupfen bringt mich um. Ja, so. Die posten ein Foto von sich mit roten Augen, roter Nase und sagen, die Gräserallergie bringt mich um. Wenn die Daten jetzt erkannt und ausgelesen werden würden, könnten ja Lorano und Co. genau für diesen Menschen maßgeschneiderte Werbung machen und würden sich einen Haufen Geld sparen, um nicht andere Leute zu erreichen.
Mhm. Das und macht das ist den jetzt Wert ein aus, sehr, sehr harmloses Beispiel, aber es signalisiert ganz gut, was möglich ist.
Hast du ein schlimmeres Beispiel für unsere Hörer?
nee, du hast mich ja eigentlich gefragt, wie Security by Design irgendwie funktionieren kann. Und also ich habe auf der DEMEA zum Beispiel mit Träger gesprochen, das ist ein großer deutscher Hersteller von Beatmungsgeräten. Und Security by Design ist bei den Herstellern zumindest, bei den größeren auf jeden Fall ein Innovationstreiber. Also die denken das alle mit. Mhm. Kleinere Hersteller tun sich ein bisschen schwieriger und die Medizintechnikbranche besteht ja zum großen Teil aus KMU. Von daher ist es noch ein etwas langwieriger Prozess. Aber auch die Gesetzgebung ist schon auf dem Weg. Also die IEC 81.00151 zum Beispiel schreibt schon vor, dass du diese Cybersicherheit von der ersten Produktidee bis zum Ende des Lebenszyklus komplett mitdenken musst. Mhm. Und da geht es dann um so Sachen wie eine ausführliche Bedrohungsanalyse. Also kann meine Prothese angegriffen werden, weil die Bluetooth-Schnittstelle offen ist? Krass, ja. Kannst du im Vorbeigehen? Kannst du deine Prothese umstellen lassen? Mhm. Dann geht es um Sachen wie gehärtete Algorithmen, also gehärtete Software.
Ja, oder stell dir mal vor, Ute, du hast einen Herzschrittmacher und jemand sagt, zahl mir 10.000 Euro, schalte ich den einfach mal aus. Also die Cybersecurity ist da extrem lebensentscheidender.
Deshalb habe ich ja vorhin das Beispiel von Biotronic erzählt, dass die ihre Sachen einfach selber entwickeln, dass sie das komplett im Griff haben, dass sowas einfach nicht passieren kann und darf.
Stell dir mal vor. Ja. Oder auch mit, wenn quasi man erblindet und man kriegt eine technische Lösung, um wieder sehen zu können. Und ich sage, ja, dein Abo, da gab es ja mal so eine krasse Folge von Dark Mirror, wenn du die gesehen hast.
Black Mirror.
Dark Mirror ist die über 18 Version. Ich meinte aber, es gibt auch Black Mirror, gibt es auch eine, ja, das ist dann die unter 18. Wo jemand einfach gepimpt wird, also quasi immer besser wird, enhanced wird und dann wird es einfach immer mit Abo weiter verlängert und irgendwann wird es halt dann abgeschalten, weil es nicht mehr bezahlen kann. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Also auch wenn einfach Applikationen abgeschalten werden können, genau, von bösen Menschen.
Und das ist eines der Szenarien, was auch mit der reinen Konsumlogik natürlich passieren kann, wenn Gesundheitsdaten in diese Maschine kommen. Und der letzte Punkt wäre aber noch, dass es halt auch wirklich updatefähig sein muss. Ja, also heutzutage muss ein Medizinprodukt, was mit Software betrieben wird, einfach updatefähig sein, weil wenn du es nicht patchen kannst, ist es ab Tag 1 ein Sicherheitsrisiko.
Mhm. Und das auch das ist eine Vorgabe sozusagen.
Auf jeden Fall.
Das muss so sein.
Das musst du von Anfang an.
Solche heißen Themen des Medical Engineerings behandelt ihr auf dem Health Electronics Summit. Wann ist denn der? In 2026 zum Beispiel?
22. September in Stuttgart.
Oh.
Nicht mehr so lange hin.
22. und das ist schon bald.
Ja.
Mhm. Vielleicht haben wir da unten unter dem Podcast ein paar Informationen im Abbinder, Michael, oder? Was meinst du? Ja, super.
Daumen hoch.
Daumen hoch, das heißt ja, oder? Das
ist wichtig. Da kriegen wir. Kommen Infos rein.
Am 22.09. in Stuttgart.
Genau.
Health Electronics Summit.
Weil der behandelt genau das, was jetzt in den letzten Fragen so ein bisschen sich rausgeschildert, nämlich Medizingeräte sicher entwickeln. Und er richtet sich tatsächlich auch an MedTech-Entwickler. Mhm. Also genau die Leute, die sich halt in diesem ganzen Dschungel aus MDR, das ist die Europäische Medizingeräteverordnung, AI Act, Cyber Resilience Act und diesen ganzen technischen Normen, die ja die Basis dafür bilden, bewegen müssen. Mhm. Und der Summit ist dafür gedacht, diese Leute zusammenzubringen, offene Fragen, weil es ist natürlich, also gerade die Regulatorik ist halt extrem verwirrend für viele zu beantworten. Wir haben super coole Sprecher da.
Ich glaube, ihr habt sogar eine Legende als Sprecher da, oder? Ich glaube, am 22.09. in Stuttgart ist, glaube ich, sogar Professor Dr. Matthias Spörle da, oder?
Ich wurde gebeten und ich freue mich total drauf. Wow. Also eine sehr, sehr schöne Community auch, das kann ich auch signalisieren. Das sind aktive Menschen in dem Bereich, die wirklich versuchen wollen, gestaltend dort tätig zu sein.
Der Anspruch dieser Veranstaltung ist auch wirklich, den Entwicklern in ihrem Arbeitsalltag Einordnung zu geben, damit sie halt Medizingeräte für uns alle besser entwickeln können und sich in diesem Dschungel zurechtfinden. Und jeder ist herzlich eingeladen, ehe ich hier Name-Dropping mache, einfach mal auf die Website zu schauen, sich das Programm anzuschauen, Keynote-Speaker von Siemens Healthineers, Brain Lab und so weiter. Die Themen sind wirklich richtig cool geworden. Und für alle, die zwischendrin auf dem Laufenden über Medizintechnik bleiben wollen.
Tipp der Woche.
Es gibt auch noch einen wunderbaren Newsletter und Sie dürfen sich gern zu den anderen 10.000 Followern dazufügen.
Danke, Ute. Bis zum nächsten
Danke
Mal.
Danke euch.
Ciao.
Ciao.